Kurz, knapp und klimafreundlich, das ist der Klimaquickie, der Podcast zum Alpenklimagipfel 2025 und damit hi und hallo, ich bin die Kathi Hager und ich nehme euch jede Woche mit auf eine 15-minütige Reise durch Ideen, Visionen und persönliche Perspektiven mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben zum Klimawandel, zur Zukunft der Alpen und zu der Frage, was macht das Klima mit uns und vor allem, was machen wir Menschen mit dem Klima? Meine heutige Gesprächspartnerin, die setzt sich für nachhaltige Zukunft des Alpenraums ein. Sie kennt die Balance zwischen Naturschutz, Nutzung und dem, was da politisch überhaupt dazwischen liegt. Geschäftsführerin der Zibra Deutschland. Herzlich willkommen, Christine Busch.
Hallo Kathi, schön, dass ich da sein
darf. Hi, ja schön, dass du da bist. Für unsere Zuhörenden ganz kurz zur Erklärung und das überlasse ich jetzt natürlich dir. Was ist Zibra?
Ja, Zibra ist lustigerweise französisch, obwohl in Deutschland gegründet und heißt Commission pour la Protection des Alpes. Mein Französisch ist
auch französischer, mon Dieu.
Genau, und das ist tatsächlich der Zusammenschluss aller Alpenländer zum Schutz der Alpen. Ist in den 1950er am Tegernsee gegründet und mittlerweile hat auch jedes Land eigentlich seine eigene Geschäftsstelle und der Hauptsitz, also Zibra International, sitzt in Liechtenstein und wir sind wirklich gut vernetzt untereinander und eben ein alpenübergreifendes Netzwerk oder grenzübergreifend besser.
Okay, ein Alpennetzwerk.
Ein Alpennetzwerk. Okay.
Also ein bisschen ja. Die Kontrollfunktion.
Auch, ja, tatsächlich sind wir schon auch in Kontrollgremien drin, durch die Alpenkonvention auch. Auch ein bisschen ein Kontrollgremium.
Auf die Alpenkonvention werden wir auf jeden Fall noch zurückkommen, heute in dem Gespräch. Jetzt starten wir aber mal mit dem Gedankenexperiment, was ich ja jeden Gast zu Beginn als Einstiegsfrage sozusagen die Was-wäre-wenn-Frage stelle. Und es ist immer ein bisschen utopisch, ein bisschen ausschweifend, aber das ist ja Sinn und Zweck des Gedankenexperiments. Was wäre, wenn ab morgen jede Gemeinde in den Alpen klimaneutral sein müsste, ohne Ausnahme, ohne Ausschub. Was würde da passieren, wenn die das plötzlich sein müssten?
Das ist eine sehr gute Frage.
Dann hol mal aus. Da hast du
einen sehr kritischen Fuß erwischt, ja, weil, also erst einmal passiert gar nichts, weil nur, weil jetzt eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden auf einmal klimaneutral sind, verändert sich noch nichts. Das haben wir jetzt ja auch bei unserem Klimagipfel öfter gehört, dass der Klimawandel dann nicht erst einfach mal stehen bleibt, sondern das dauert erstmal, bis sich das wieder regeneriert und bis dann auch das zurückgeht.
Also klimaneutral ist kein Allheilmittel.
So klimaneutral ist, ja. Es ist ein Mittel, es ist aber auch, also ich bin da sehr dem Begriff auch sehr kritisch gegenüber, weil Klimaneutralität bedeutet ja in erster Linie nur, dass ich am Ende bei Netto Null rauskommen, aber den Rest ja kompensiere auf irgendeine Weise. Also mit bezahlten Zertifikaten, wie auch immer, die auch mehr und mehr in die Kritik geraten. Ich finde, dass sich diese Klimaneutralität überhaupt entwickelt hat, furchtbar wichtig, weil da haben Unternehmen, Gemeinden erstmal angeschaut oder anschauen müssen, wo kommen denn unsere Emissionen her und was sind die großen Treiber? Und das ist wichtig, dass man das mal anschaut. Was jetzt aber damit passiert, dass man damit alles rechtfertigt, ist schon, geht schon stark in Richtung Greenwashing auch. Mhm. Weil auch wenn ich jetzt auf Produkten einfach den klimaneutralen Stempel drauf habe, dann ist das für mich als Verbraucher ja so, ah, super, ist ja total umweltfreundlich. Aber nein, das heißt im schlechtesten Fall nur, dass sie einfach ein bisschen Geld ausgeben haben, um den Rest zu kompensieren, aber dass Emissionen ja trotzdem entstanden sind.
Okay.
Also man muss das schon ganz kritisch betrachten. Ja, aber natürlich, schön wäre das. Also so radikale Maßnahmen sind meiner Meinung wären schon auch mal schön.
Ja, wie schaut denn eine klimaneutrale Gemeinde aus? Was macht denn die dann?
Ich glaube, das größte Problem an der Klimaneutralität ist ganz klar die Mobilität. Mhm. Weil das ist ja auch so im Tourismus der größte Emissionsfaktor, immer die An- und Abreise. Und gerade wenn wir jetzt in den Alpen uns bewegen, da ist das ja auch noch ein Problem, weil einfach die Infrastruktur oder der öffentliche Verkehr noch nicht so angebunden ist, wie er sein sollte. Und somit haben viele gar keine andere Chance, als mit dem Auto anzureisen. Also so gesehen wird man da andere Möglichkeit finden müssen, viel Radl fahren wahrscheinlich und einfach im Konsumverhalten. Das ist ja auch nochmal so ein großer Treiber, dass ich schaue, wo kommen meine Dinge her, wie viel hat es emittiert. Habe ich ein regionales Produkt oder eben eins, das aus China kommt.
Ja.
Und das sind so die Hebel oder gerade auch Wärme heizen.
Aha.
Oh ja, was ja auch bei uns in Deutschland ein ganz heiß gekochtes Thema ist.
Heiß gekocht, literally.
Heiß gekocht. Genau.
Du, Christine, dann tauchen wir doch einmal in die Alpenpolitik ein. So irgendwo zwischen Pragmatismus und Vision. Die große Frage, wie viel Mut braucht denn lokale Veränderung wirklich? Wie viel Mut und vor allem von den Entscheidungsträgern, Entscheidungsträgerinnen?
Also ich glaube, es braucht schon viel Mut von den Entscheidungsträgerinnen, weil das tut mir immer in der Seele weh, aber es sind leider immer wieder so diese Beispiele, die sich rauskristallisieren, wo die Menschen nicht so sehr hinter dieser Entwicklung stehen, wo sie einfach jetzt auch schon ein bisschen so überdrüssig sind mit den ganzen Klimawandel, Klimakrise und ach, und das ist ja alles Verzicht und so weiter. Und da ist man noch nicht angekommen, dass man das nicht als Verzicht, sondern wirklich als Gewinn sieht. Es gibt viele Dinge, die können, glaube ich, durchaus glücklicher machen. Also weniger zu haben, macht ja manchmal auch glücklicher als mehr zu haben. Aber wenn man so schaut, was bisher so passiert ist oder wenn jemand wirklich Mut gezeigt hat, dann war es eigentlich immer positiv. Also schauen wir mal in die Schweizer Gemeinden wie Zermatt oder Sassfee, wo einfach keine Autos fahren. Das ist, hat dem Tourismus überhaupt keinen Abbruch gebracht. Im Gegenteil, die Leute finden das gut, die Leute finden das schön. Man muss die Leute mitnehmen, die Leute müssen es selber wollen. Nicht? Aber wie geht's? Also ich habe da, es ist, finde ich, wirklich sehr, sehr schwierig. Und radikal sagt man immer, ja, das geht auch nicht, dann macht keiner mit. Aber
wie hältst du die Balance in dem, wie aktiv du bist und was du tust?
Also die Basisarbeit ist eigentlich die leichtere oder die, ich glaube, auf die man immer wieder zurückkommen muss, weil dieses große Ganze eben so schwierig und so breit und so mühsam ist, weil dieses Thema einfach so riesig ist. Mhm. Und weil es, manchmal steht man vor diesem riesen Berg und denkt sich dann eben, dann kommt wieder ein Trump oder wie sie alle heißen, die Politik geht wieder irgendwie in eine Richtung, die man sich jetzt nicht gerade gewünscht hat für den Klimaschutz. Und dann ist diese Basisarbeit wie, also in dem Netzwerk, wo einfach dann natürlich in so einer Bubble, wo alle irgendwie das Gleiche wollen und dann motiviert sind und wo man dann auch schon immer wieder so Erfolgserlebnisse hat. Also wir waren jetzt, gestern war ich eben vorher noch in München und wir haben einfach eine Aktion gegen die Änderung der Schwellenwerte für UVP, also Umweltverträglichkeitsprüfungen in Bayern. Mhm. Und da waren alle gestanden und alle waren motiviert und das sind dann Presse, Aufmerksamkeit und das sind dann schon so Dinge, die einen wieder motivieren, auch weiterzumachen, weil man sieht, hey, na, da ist schon Aufmerksamkeit, auch die Presse ist da und in der Gemeinschaft passiert schon.
Also da ging es konkret um Alpenschutz.
Da geht es um Alpenschutz, ja, weil da geht es um diese Schwellenwerte für Umweltverträglichkeitsprüfungen für den Bau von neuen Seilbahnen, neuen Speicherbecken und Skipisten in Bayern. Und gerade in Bayern haben wir einfach in Höhenlagen unterwegs, die nicht, was den Skibetrieb angeht, einfach nicht zukunftsfähig sind.
Also verstehe.
Bei 10 Grad kann ich auch nicht mehr beschneien. Das geht halt nicht. Und das ist aber dem, dann auch wieder das ein bisschen, was mich manchmal ein bisschen demotiviert, wenn ich sehe, wie sich die Menschen an so Dinge krallen, an dieses Skifahren, als wenn die Welt sich einfach nicht weiter drehen würde, wenn wir jetzt bei uns weniger Skifahren können.
Ja, aber da sind wir ja auch ein bisschen in dem Dilemma oder in der Diskussionssituation zwischen Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit. Hat schon, das macht ja was mit unserer Wirtschaft, ne?
Das stimmt. Also da muss man natürlich jetzt auch Deutschland und Österreich oder Bayern und Österreich, sage ich jetzt
unbedingt
mal,
muss man differenzieren, ganz klar.
Weil bei uns ist einfach eine andere Situation. Und ich bin der Meinung, dass die Gebiete, die sich jetzt frühzeitig Alternativen überlegen, am Ende dann die sind, die als Gewinner dastehen.
Ja.
Und nicht die, die sich vehement daran festkrallen. Und gerade bei uns, wo wir Orte haben, die jetzt irgendwie klein sind, das sind ja nicht diese Mega-Skigebiete, wo jetzt der passionierte Skifahrer hinfährt, ne? Der fährt nicht ans Brauneck, der fährt ins Zillertal.
Ja.
Also, und wenn, der fährt eigentlich vielleicht nach Lenggries, weil er da gern hinfährt, weil er da die Leute kennt, weil er schon seit 20 Jahren in die gleiche Pension oder in die gleiche Ferienwohnung fährt, weil ihn da die Leute mit dem Namen kennen, wenn er in die Bäckerei geht. Vielleicht
ist dem das Skifahren gar nicht so wichtig, wenn das einmal ein Jahr ausfällt und der aber dafür Alternativen hat, wenn er dafür was anderes machen kann, die ich jetzt auch nicht auf dem Silbertablett tatsächlich habe. Ich sage auch nicht, dass es leicht ist. Das möchte ich ganz klar sagen.
Absolut.
Hat auch nichts mit Nordic Walking im Nieselregel zu tun, das meine ich damit auch nicht.
Genau, aber ich glaube, dass die dann am Ende eigentlich als die Sieger dastehen und dass man so auch die Leute halten kann, weil was wollen die Menschen denn? Die wollen sich wohlfühlen, die wollen ein Sozialgefüge. Und schon, klar, diese Eventisierung ist, ja, vielleicht kann man da die Leute auch wieder abholen, dass man die Berge der Berge wegen schief findet und nicht, weil da auf jedem Gipfel irgendwie ein riesen Spielplatz steht oder eine riesen Installation, sicher Achterbahn oder was weiß ich, wo das noch überall hingeht.
Willkommen in der Tiroler Zugspitzarena,
genau.
In der wir übrigens sitzen mit diesem Podcast, ja, das genau. Höchste Podcaststudio der Alpen.
Ja, da bin ich ein bisschen gnädiger, weil hier oben ist auch Forschungsstation und da ist schon relativ viel, ja. Da bin ich jetzt ein bisschen gnädiger.
Sinn und Zweck deines Berufs ist ja kritisch zu hinterfragen und Lösungswege aufzuzeigen.
Ja, ich glaube, für die Lösungswege sind wir nicht immer zuständig. Also wir können Vorschläge machen, wir machen halt auch viel, aber wir geben halt einfach Stellungnahmen ab oder sagen, so wollen wir das oder so ist es nicht vereinbar. Wir haben eine Alpenkonvention und an die sollten wir uns halten.
Auf die würde ich ganz gerne nur ganz kurz eingehen. Die Alpenkonvention, für die, die jetzt nicht unbedingt wissen, mit dem Begriff was anzufangen, in zwei Sätzen kurz, weil wir sind ja beim Alpen, beim Klimaquickie. Ja. Also kurz gesagt, die Alpenkonvention, was beinhaltet die?
Also die Alpenkonvention beinhaltet Protokolle zu verschiedenen Themen, eben zum Beispiel Tourismus oder Boden. Und in diesen Protokollen sind schon jetzt nicht ganz konkrete Maßnahmen, aber ein gewisser Umgang mit den Alpen niedergeschrieben. Und das sind völkerrechtliche Verträge und die sind auch alle unterschrieben von allen Ländern und von der EU.
Also bindend?
Die sind bindend, die stehen über dem EU-Recht. Die Alpenkonvention steht über dem EU-Recht. Sie hat halt diese eine, ich nenne es jetzt mal Schwäche, aber ich glaube, es geht auch, es ist ja gar nicht anders realisierbar, dass sie halt nicht sehr konkret ist. Also es steht drin, zum Beispiel, wenn man jetzt Tourismusprotokoll nimmt, verpflichten sich, einen nachhaltigen Tourismus zu fördern. Das haben wir jetzt wieder bei dem Wort nachhaltig. Ja. Sehr breites Wort, kann man natürlich, ist natürlich Auslegungssache. Aber wie es ja beim Gericht oder im Recht eigentlich ist, ist es ja oft auch dann.
Wie einklagbar das ist dann die Frage.
Genau, genau. Verstehe, das okay. Muss man prüfen. Aber eben, wir haben schon ein Tool damit, mit dem wir auch immer wieder ein bisschen kitzeln können und sagen, hey, Moment mal. Ihr habt da was unterschrieben. Mhm. Ist das jetzt wirklich, entspricht das dem, was ihr da macht's?
Hat es zwischendurch Erfolg?
Es hat zwischendurch Erfolg und ja, genau. Ich glaube, es hat auch den Erfolg, dass es im Gespräch bleibt und wenn man halt immer wieder, so steht der Tropfen hüllt den Stein, ja. Wenn man halt immer wieder so ein bisschen sagt, hey Moment, da gibt's noch was, dann werden, glaube ich, auch die Entscheidungsträger da ein bisschen hellhöriger, weil es könnte ja schon sein, dass es ihnen mal auf die Füße fällt oder ja, dass man mal damit durchkommt.
Steht der Tropfen höhlt den Stein? Da tue ich mir jetzt gleich anhängen an den Satz, weil ich würde jetzt auch sagen, alles, was man im Kleinen tut, hat Auswirkung. Alles, was jeder für sich im Alltag tut, hat Auswirkung. Und deswegen zu jeder Podcast-Folge zum Abschluss frage ich meine Gäste immer nach dem kleinen persönlichen Klimahack.
Also, da lacht sie die Christine.
Was macht jeder für sich in seinem Alltag eine kleine Alltagspraxis, die dem Klima gut tut und die Zuhörenden vielleicht sogar selber übernehmen können?
Da muss ich jetzt lachen, weil da lachen es mich im Freundeskreis nämlich schon ein bisschen aus, weil mir ist irgendwann mal aufgefallen, wenn man so zum Bäcker geht und so, wie viele Sachen in Tüten wandern beim Bäcker und dann aus der Tür draußen, aus der Tüten wieder raus und dann die Tüten im Müll wandern. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Also das ist jetzt ja wohl wirklich nicht so schwer. Ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist schon auch nicht so einfach, immer seinen Sackerl dabei zu haben. Und so stapeln sich die Tüten bei mir, weil wegschmeißen tue ich es nämlich auch nicht mehr, nur wenn es kaputt werden. Aber lustigerweise ist es in meiner Stammbäckerei, wo ich mal in München manchmal was hole, wenn ich ins Büro gehe, ist es Ihnen schon aufgefallen, dass ich eine habe, die ist so super robust, eine Tüten, die hat schon ewig heute, wo echt mal einer gesagt hat, ja Wahnsinn, jetzt hast du die Tüten immer noch.
Also Müllvermeidung,
du genau,
hast dein Brotsackerl,
super. Ja, und das sind so Sachen,
Ist nicht schwer.
Oder man lässt es auf der Hand, wenn ich weiß, ich esse das eh draußen, dann lasse ich mir es einfach auf die Hand geben. Also, okay. Ist nicht, wo ich mir eben auch denke. Und ich glaube, das sind so kleine Sachen, wo man oft einfach gar nicht drüber nachdenkt. Ja. Also, es muss halt nur mal irgendwie da in den Synapsen verankert werden.
Ja. Ja. Das aber sind die kleinen, feinen Klimahacks. That's the point. So, Christine, vielen Dank. Vor allem auch sehr erheiternd. Das ist doch wunderbar. In diesem Sinne, liebe Grüße an die Bäckerei in München. Wunderbar. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Wunderbar. Hat mich sehr gefreut.
Das war der Klimaquickie. Kurz gesprochen, langfristig gedacht. In diesem Sinne, dranbleiben, mitreden und sich nicht vom Gegenwind einschüchtern lassen. Bis bald.